Deutschlandfunk Interview.
Das war der Bericht von Charlotte Horn. Wir wollen beim Thema bleiben und wollen das Ganze wägen und interpretieren und nachfragen, was das zu bedeuten hat. Und das wollen wir tun mit Christian Wagner von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Wagner.
Guten Abend, Herr Zuhalte.
Herr Wagner, dass es keine gemeinsame Erklärung gibt, das war zu erwarten, oder?
Ja, das war zu erwarten angesichts der Gegensätze, die beim G20-Ministertreffen aufeinandertreffen. Also es erstaunt nicht, dass es hier zu keiner gemeinsamen Schlusserklärung kam. Was vielleicht für Indien noch ebenso schwierig ist, dass es natürlich auch keine gemeinsamen Bilder gibt, weil die Regierung Modi natürlich versucht, mit dem G20-Treffen oder mit der G20-Präsidentschaft natürlich auch ihre eigenen weltpolitischen Ambitionen zu unterstreichen.
Wir reden gleich noch über die Rolle Indiens. Das steht im Mittelpunkt unseres Gespräches. Vorab will ich noch kurz wissen, dass Herr Blinken und Herr Lavrov, ob sie sich die Hand gegeben haben, wissen wir nicht, aber mindestens ein paar Minuten miteinander geredet haben. Sagt das was aus oder sagt das nichts aus?
Das ist, glaube ich, vergleichsweise schwer einzuschätzen. Es ging ja offensichtlich um die mögliche Wiederaufnahme des START-Vertrags durch Russland. Es ist vielleicht gut, dass es jetzt wieder einen ersten Gesprächskontakt gab. Aber wir müssen natürlich abwarten, ob sich daraus jetzt ein dauerhafter Gesprächsfaden wieder ergeben wird.
Dann kommen wir zur Rolle Indiens. Sie haben gesagt, Indien als aufstrebende Macht. Der Bundeskanzler ist kürzlich dort gewesen. Wir alle wissen, die Inder werden bald mehr Menschen sein als die Chinesen. Die Wirtschaft wächst und so weiter und so weiter. So, Indien neutral, ist der Satz neutral richtig?
Der Satz neutral ist natürlich insofern richtig, weil sich Indien bislang nicht eindeutig positioniert. Und es ist auch eine Kontinuität in der indischen Außenpolitik, eben sich keinem der großen weltpolitischen Lager anzuschließen. Das ist ja eine Politik, die Indien bereits zu Zeiten des Ost-West-Konflikts verfolgt hat. Deshalb erstaunt es eigentlich nicht, dass Indien jetzt an dieser Politik festhält und versucht, eben gute Beziehungen zu allen Lagern aufzubauen, um damit natürlich auch seine eigenen Interessen zu verfolgen.
Jetzt könnte man sagen, es ist wunderbar, sie bekommen die billige Energie von Russland und die Märkte von uns. Ist das die richtige Beschreibung oder fehlt da was?
Ja, es ist natürlich die richtige Umschreibung, aber es ist natürlich auch eine schwierige Umschreibung, weil Indien natürlich auch damit rechnen muss, dass eventuell durch den Krieg in der Ukraine irgendwann Russland vielleicht nicht mehr in der Lage sein wird, entsprechend Rüstungsgüter zu liefern. Indien hat gleichzeitig auch immer wieder Grenzzwischenfälle mit China. Auf der anderen Seite muss Indien natürlich sehen, dass es die wirtschaftlichen Beziehungen mit den westlichen Industriestaaten aufrechthält und muss natürlich hoffen, dass im Weißen Haus nicht wieder ein Präsident sitzt, der vielleicht dann zu Sekundärsanktionen gegenüber Indien greifen würde.
Die wirtschaftliche Entwicklung in Indien, wie beurteilen Sie die, was wir gerade auch ja vor dem Besuch des Bundeskanzlers gehört haben, sind die außerordentlich positiv? Dort ist noch Wachstum, was so bis vor einiger Zeit immer in China gewesen ist. Stimmt das?
Ja, das Wachstum ist natürlich weiterhin hoch. Indien gilt gerade in diesem Jahr als einer der Pole in der Weltwirtschaft, also mit den vermutlich höchsten Wachstumsraten. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch sehen, gerade jetzt hat sich im letzten Quartal das Wachstum wieder abgeschwächt. Vor allem sind aber auch die hohen Wachstumszahlen, selbst wenn sie realisiert werden, von über 6%, eigentlich auch für Indien zu wenig, weil selbst die Regierung das Ziel ausgegeben hat, mindestens 7%, und das eben über mehrere Jahre hinweg. Also hier wird man abwarten müssen, ob das wirklich zu erreichen ist. Was wir momentan sehen, sind natürlich einfach auch Nachholeffekte aufgrund des starken wirtschaftlichen Einbruchs während der Corona-Pandemie.
Dann kommen wir doch mal auf die politische Situation. Da ist immer die Rede von größte Demokratie der Welt, aber das ist ein gewagter Satz in diesen Zeiten, oder?
Ja, da hat sich leider Indien sehr zum Negativen entwickelt. Wir sehen ja seit 2014 eine klare Zunahme der autokratischen Tendenzen unter der Regierung Modi, gerade im Bereich der Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Also hier ist Indien ja auch vor einigen Jahren von internationalen Demokratieindizes herabgestuft worden. Wir sehen jetzt eine Auseinandersetzung in Indien zwischen der Regierung und dem obersten Gericht über die Ernennung von Richtern. Wir sehen seitens der Zentralregierung Versuche, in die Kompetenzen der Bundesstaaten einzugreifen. Also man versucht hier schon, die klassische Gewaltenteilung eigentlich zu untergraben. Und das ist natürlich für die indische Demokratie, wie wir sie kannten, kein gutes Zeichen.
Wenn wir jetzt nochmal den Fokus etwas weiterziehen, Indien als blockfrei, so wie wir es gerade jedenfalls definiert haben, oder als ein Land, das seine Interessen ganz geschickt da durchlaviert, gibt es da eine neue Tendenz, dass die blockfreien, also Indien plus andere, die auch am Tisch waren, dass die insgesamt mehr Bedeutung bekommen, oder ist das zu weit interpretiert?
Sie werden sicherlich insofern mehr Bedeutung bekommen, weil natürlich sowohl der Westen als auch Russland und zum Teil auch China natürlich gezielt um diese Staatengruppe werben. Wir haben ja gesehen, dass es vor einigen Tagen Militärmanöver der russischen und der chinesischen Flotte mit Südafrika gab. Wir unterschätzen vielleicht, dass eben gerade Russland in großen Teilen des globalen Südens immer noch eine sehr gute Position hat. Gerade in Indien kann man, glaube ich, schon sagen, dass es immer noch ein relativ pro-russisches Narrativ gibt, was natürlich einfach auf die guten Beziehungen zurückgeht, die eben bis in die Zeit der Sowjetunion führten. Die indische Armee ist ja zu 60-70% von russischen Rüstungsgütern abhängig. Russland ist in den letzten 12 Monaten zum größten Erdölimporteur Indiens geworden. Also da unterschätzen wir vielleicht, dass Russland eben in Teilen des globalen Südens, in Indien ganz besonders, immer noch einen vergleichsweise guten Ruf hat und dass man natürlich auch von indischer Seite immer wieder betont, dass es eben ein Krieg des Westens ist und nicht einer, der etwas mit Indien zu tun hat.
Also alle Versuche hier von westlicher Seite, Länder wie Indien dort auf die eine Seite, auf unsere Seite zu ziehen, Sie sagen vergebliche Liebesmüh?
Das ist nicht ganz vergeblich, weil es läuft natürlich parallel dazu noch ein anderer Konflikt. Und das erklärt natürlich, warum wir uns auch so um Indien bemühen. Das Werben der USA und auch der Europäischen Union hat natürlich viel mit der absehbaren Rivalität mit China im Indopazifik zu tun. Das heißt, Indien profitiert eigentlich an dieser Stelle von einem anderen Konflikt, der momentan eben noch nicht wirklich ausgetragen wird, von dem aber viele Experten natürlich ausgehen, dass er den indopazifischen Raum in den nächsten Jahrzehnten prägen wird, nämlich die wachsende Rivalität zwischen den USA, den westlichen Industriestaaten einerseits und China andererseits. Indien gilt hier in den Augen vieler westlicher Experten eben ganz klar als strategischer Partner. Und Indien braucht natürlich hier auch die Unterstützung des Westens gegenüber China. Der Aufstieg Indiens liegt natürlich ganz klar im westlichen Interesse. Das heißt, der Krieg in der Ukraine beschleunigt jetzt eigentlich eine Entwicklung, nämlich zum Beispiel, wenn jetzt die deutsche Regierung sich auch bereit erklärt, künftig mehr Waffen an Indien zu liefern, dann ist es eine Entwicklung, die sicherlich durch den Ukraine-Krieg beschleunigt wurde, weil es jetzt natürlich darum geht, die Abhängigkeit Indiens von russischen Rüstungsgütern zu reduzieren. Aber auf der anderen Seite ist natürlich das langfristige, das strategische Interesse, hier Indien stärker an den Westen zu binden, eben mit Blick auf die künftige Rivalität mit China.
Dankeschön, das war Christian Wagner von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.